Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf und wir widmen uns hier heute einem ganz wichtigen und mitunter auch heiklen Thema, aber nichtsdestotrotz unumgehbaren Thema mittlerweile, nämlich der Pornografiesucht. Mein Gast ist Christian Jungo, der Gründer des Schweizer Beratungs- und Coachingdienstes Escape, der Menschen, die von Sex- oder Pornosucht betroffen sind, hilft, diese Sucht zu überwinden. Christian Jungo ist diesen Weg, den er mit seinen Klienten jetzt auf der Beratungsseite geht, selbst auch als Klient vor Jahren gegangen. Er selbst kennt nämlich beide Seiten, die Pornografiesucht und dann aber eben auch den Weg hinaus, so weit, dass man anderen zur Seite stehen kann. Heute sagt er von sich, ich bin ganz frei. Und das sind doch mal heitere und vielversprechende Aussichten für jemanden, der sich in eine Sucht verstrickt hat. Mit ihm freue ich mich, hier heute ins Gespräch kommen zu dürfen. Wir sind telefonisch verbunden mit der Schweiz. Einen herzlichen Gruß in die Schweiz und ein Dank schon mal im Voraus dafür, dass wir heute hier über dieses sehr persönliche Thema, aber auch dieses sehr wichtige und sehr viele Menschen betreffende Thema ins Gespräch kommen können. Danke. Herr Christian Jungo, wie viele Menschen schauen denn überhaupt Pornos? Gibt es da verlässliche Statistiken oder Aussagen, die uns einen Eindruck davon geben können, welchen Stellenwert der Pornografiekonsum in unserer heutigen Zeit einnimmt?
Ja, zuerst herzlichen Dank, dass ich da eingeladen bin, dieses Interview zu machen. Über die Zahlen, da bin ich nicht ganz aktuell informiert. Ich habe da, brauche da meistens Zahlen, die schon ein bisschen länger her sind. Eine Studie, die in 2008 gemacht wurde, unter 16- bis 19-Jährigen, und da sieht man eigentlich, dass ca. 20% der Jungs, also der Männer, einen täglichen Konsum haben, und dann verteilt es sich dann so über wöchentlichen und bis hin noch nie. Das sind dann eigentlich nur noch so um die 3-4%. Und bei den Mädchen ist es vielleicht nicht ganz so extrem, da ist beim täglichen Konsum vielleicht 1-2%. Und dann verteilt es sich so ein bisschen. Und grundsätzlich kann man sagen, es hat sich etwas verändert. Früher vor dem Internet musste man Pornografie suchen. Heute muss man sich davon abgrenzen. Also heute kommt es zur Person selbst, die im Internet sich bewegt. Irgendwo stößt man auf pornografische Inhalte und muss sich entscheiden. Und das hat sich eigentlich verändert. Und daher würde ich sagen, dass eigentlich alle oder ein Großteil der Menschheit heute sich in irgendeiner Form mit Pornografie konfrontiert sieht.
Wie sieht denn diese Konfrontation in der Regel aus? Wo stößt man auf Pornos? In welchem Alter? In welcher Form wird denn das auch von der Gesellschaft gestützt oder auch verurteilt? Welche Erfahrungen machen Sie innerhalb Ihrer Beratungstätigkeit damit?
Also wenn ich jetzt von meinen Klienten spreche, gerade die jüngeren Klienten, die haben eigentlich mit 12 über ihre Schulkollegen und über das Handy, Computer, eigentlich von da an begann eigentlich ihr Pornokonsum. Also eigentlich mit ihrer Geschlechtsreife beginnt dann eigentlich auch ein regelmäßiger Pornokonsum. Und das ist heute eher eigentlich die Regel, so in dem Sinne. Bei den älteren Erwachsenen, ich habe auch einige Senioren, da merke ich, dass auch sie entdecken das Internet. Und je nachdem, wie sie aufgewachsen sind oder vielleicht die Sexualität in der Beziehung nicht mehr funktioniert, dann haben sie ein größeres Potenzial, dass auch hier die Pornos eine Ersatzwelt bieten und sie eigentlich auch da hängen bleiben.
Mal rein aus weltlicher Sicht, in Anführungszeichen, wo liegen denn die Problematiken von Sexsucht und Pornosucht? Ich sage, wir sprechen ja von Pornosucht. Wo liegen die Problematiken von Pornosucht bei Jüngeren in der Entwicklung und bei Älteren eben auch in ihrem Lebensweg? Wo zeigen sich da Problematiken psychologischer, vielleicht sogar physischer Natur?
Also als erstes können wir verstehen, dass alles, was unser Belohnungszentrum bedient, also was uns Glückshormone bewirkt und in großen Mengen verfügbar ist, da können wir süchtig werden. Das ist ein Grundsatz, so ist das. Ist beim Alkohol so, ist beim Rauchen so, ist bei allen Drogen so. beim Kaufen, beim Gamen und eben auch beim Pornokonsum. Die Bilder machen ja etwas, das schüttet Hormone aus und davon kann man eben auch süchtig werden. Es gibt ein großes Potenzial, weil die Sexualität beschert uns die stärksten möglichen Gefühle, die wir ohne irgendeine Substanz erwirken können. So, das ist mal der Grundbaustein. Und die Nebenwirkungen, würde ich mal sagen, dass die Sucht selbst ist eigentlich der Kontrollverlust. Das heißt, der Mensch merkt, ich tue nicht mehr das, was ich will, sondern ich muss Dinge tun und ich erlebe eine Persönlichkeitsveränderung im Sinne von, ich fühle mich mitten auf der Straße sexuell erregt, nur weil irgendein minderjähriger Teenie vor mir durchgeht. Man merkt eigentlich, das ist nicht mehr normal. Oder gewisse Dinge, man merkt die Grenzüberschreitungen. Was immer passiert ist, wir lernen ständig, das heißt, mit jedem Pornokonsum wird unser Hirn geformt. Also die Bilder, die wir sehen, die formen eigentlich auch die Welt. Das heißt, wir fangen an, die Menschen nach diesem Standard zu messen. Also pornotauglich, nicht pornotauglich, pornotauglich, nicht pornotauglich. Und das verändert das Frauenbild. Zusätzlich hat Pornokonsum auch eine Botschaft. Das heißt, ein Mann kann Frauen verwerten wie Ware. Also der Mensch verliert eigentlich an Würde, also ist nur noch ein Objekt. Und da gibt es auch einen Mitgefühlsverlust. Also das ist ja eine Pornodarstellerin, die hat Spaß und ich kann sie verwerten. Dabei übersieht man eigentlich, dass da ganz viel Missbrauch hinter dem Pornoproduktion steht, also Missbrauch und Gewalt. Und da geht dann eigentlich der Bezug völlig verloren.
Sie sprechen da zwei sehr, sehr heiße Themen an. Einmal die sexuelle Erregung angesichts von Minderjährigen, also Pädophilie, also vielleicht dann nicht in seiner krankhaften Extremform, aber zumindest doch schon an sich andeutend. Und Gewalt und Pornografie oder Gewalt in der Sexualität. Sind das Themen, die eigentlich unmittelbar zwar oder zwangsweise aus einem regelmäßigen Pornokonsum entstehen? Dass es eigentlich der normale Verlauf ist, dem man sich gewärtig sein muss, ihn zu gehen, wenn man sich auf diese Schiene begibt?
Also das wäre zu weit gegriffen. Aber ich würde mal sagen, dass das Potenzial, ich würde nicht sagen, Pornokonsum macht aus jedem einen Gewaltverbrecher, aber Menschen mit Gewaltpotenzial werden natürlich dadurch eigentlich noch ermutigt oder das wird verstärkt. Oder Pädophilie, also der Pornokonsum hat immer die Tendenz, Grenzen zu brechen, weil man muss ja, es wird ja irgendwie zu normal. Also nur immer nackte Frauen oder Männer anschauen, wird irgendwie zu normal. Also muss man etwas Extremeres suchen, um noch einmal diesen Kick, man nennt das Craving, der Kick nimmt ab und deshalb muss man die Dosis erhöhen. Und darin liegt eigentlich die Gefahr, dass immer neues Material und mit mehr Gewalt dann eigentlich auch potenziell mitgeht. Auch wenn man vielleicht empfindet, nein, das hier finde ich jetzt wirklich komisch, aber es gibt eine Desensibilisierung, ja. Sagen wir das mal so. Und grundsätzlich gibt es auch statistisch mehr Gewalt. Und das hat ganz bestimmt mit Gewalt in Sexualität, das hat ganz bestimmt mit dem Pornokonsum zu tun.
Es sind noch zwei so Standardargumente, die oft kommen, Einwände oder Erwiderungen, wenn es um derartige Süchte geht, Sexsucht oder Pornosucht. Und zwar einmal, ist es denn nicht normal, auch mal Druck ablassen zu dürfen? Und die andere Frage ist, löst sich das Problem nicht von selbst, wenn man heiratet? Sie selbst sind auch verheiratet, das heißt, Sie kennen auch die Seite des als Ehemann. Wie reagieren Sie auf solche Äußerungen?
Genau, dass es eigentlich Unsinn ist. Erstens, weil das Druck ablassen, also wenn wir gedanklich ein Modell führen, dass Sexualität einfach ein Art Kochtopf ist, der langsam überkocht und irgendwann muss ich einfach meine Spermien loswerden, dann haben wir da eigentlich ein nicht korrektes Bild, weil die Sexualität hat eine viel komplexere Struktur. Also da geht es auch um Identität. Ich möchte gesehen werden. Es geht um Gefühle. Es hat eine Gefühlsdimension. Ich möchte spüren, dass ich wichtig bin. Ich möchte geborgen sein. Ich möchte jemand erobern. Das heißt, ich bin wichtig. Das sind viel tiefere Gefühle, die der Mensch eigentlich sucht, die uns antreiben, eben auch sexuell aktiv zu werden. Und ja, natürlich, wir haben auch einen gewissen Anteil Tierisches, aber das ist dann doch nur ein gewisser Anteil. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Drittel ist vielleicht Hormone, aber ein großer Teil, da geht es eigentlich darum, ich möchte Gefühle. Und es geht vielmehr um die Gefühlswelt, um geborgen sein, um sicher sein, um Zugehörigkeit und weniger eigentlich um einen Orgasmus zu erleben. Jemand hat das mal so gesagt, ich glaube, das ist im Buch von Wörle und Wörle, haben das so gesagt, eine gelungene Lebensbeziehung erfüllt den Menschen viel mehr als Tausende von Orgasmen. Das Eigentliche finden wir nicht im Orgasmus, sondern in einer gelungenen Beziehung. Und da sind wir eigentlich bei der Ehe. Wenn wir die Frage stellen, ja, löst dann die Beziehung das Problem? Überhaupt nicht, weil wer viel Pornos schaut, lernt ja eigentlich, ich benütze dich. Ja, ich habe ein Bedürfnis und ich benütze dich, um mein Bedürfnis zu stillen. Aber Ehe funktioniert auf Dauer so nicht. Man kann einen Menschen nicht benutzen. Das ist eine Entwürdigung. Und in der Ehe geht es um Liebe. In einer Beziehung geht es um Liebe. Und Liebe ist Schenken. Ich verschenke mich an dich. Und das ist ein grundsätzlich anderes Konzept. Und deshalb wird die Pornosucht und der Pornokonsum immer auch die Beziehung zerstören, in der man sich befindet. Und für den Partner ist es immer auch störend, wenn da jemand Pornos schaut. Weil Liebe beinhaltet eben auch, unersetzbar zu sein. Ja, wenn ich ersetzbar bin, dann bin ich, was bin ich da? Ich kann das Beispiel immer mit meinen Kindern, angenommen, ich verliere meinen Sohn im Zoo und er wird nicht mehr gefunden und die Polizei sucht ihn und am Ende kommt die Polizei zu mir und sagt, Herr Junge, leider haben wir Ihren Sohn nicht mehr gefunden. Tut uns leid, aber wir haben einen anderen 5-Jährigen, auch blond, könnt ihr den haben. 1:1 ersetzt, geht nicht. Ja. Geht nicht, weil ich meinen Sohn liebe. Unersetzbar. Und das ist der Punkt. Und die Ehe darf dieser Ort sein, wo ich etwas erlebe von dieser Unersetzbarkeit. Ich bin unersetzbar für einen Menschen. Du und ich. Und das geht natürlich nicht mit Pornos. Das wird alles zerstören. Und das andere ist, dass dieses Verhalten auch nicht gebrochen wird, nur weil man jetzt in einer Ehe Sex haben kann, was man sich angewöhnt hat in einem süchtigen Maße, kann man dann kaum stoppen. Das ist dann die andere Seite. Und deshalb erleben das dann viele auch problematisch, wenn sie dann mal verheiratet sind. Also viele dieser Klienten, die ich betreue, sind dann eigentlich auch an dem Punkt angelangt, wo sie merken, ich muss mein Leben ändern. Aber da finde ich es eben schon ein bisschen spät.
Herr Jungo, es war schon am Anfang erwähnt worden, Sie selbst sind auch ein Betroffener. Sie kennen beide Seiten. Jetzt sagen Sie, es ist ein bisschen spät, wenn man das in der Ehe dann merkt, dass es irgendwie da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es bei Ihnen zu spät ist, also, beziehungsweise dass Sie in der Sucht stecken und dass der Wunsch aufkam, frei zu werden? Wann war dieser Moment und wie ist der ausgelöst worden?
Ja, ich hatte über Jahre irgendwie mal mehr, mal weniger Pornografie konsumiert, so wie das halt oft viele tun. Und dann habe ich meine liebe Frau kennengelernt, ich bin in Beziehung, dann hatte ich eine bessere Phase, weil ich irgendwie das stoppen wollte. Aber das hat nie ganz geklappt. Und dann haben wir geheiratet und bei der Heirat habe ich mir gesagt, so, und jetzt muss ich mein Leben ändern. Ich will, ich bin es meiner Frau schuldig. Und ich wusste auch, das wird nicht so einfach, weil ich hatte schon genügend Erfahrung mit mir selbst. Es ging dann ein paar Monate auch eigentlich gut oder so. Und dann kam der ernüchternde Moment, wo ich merkte, dass es geht überhaupt nicht. Es wird nur noch eigentlich schlimmer als vorher. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich unweigerlich einfach verstanden habe. Ich glaube, das war irgendwie der Heilige Geist, der mir Einsicht gegeben hat. Und ich habe das erste Mal verstanden, mein Problem mit Pornografie ist Sucht. Und da merkte ich, wenn ich ehrlich bin mit mir, ich habe ein großes Problem. Und da merkte ich, okay, wenn ich eine Sucht habe, dann brauche ich Hilfe. Ja, wenn ich kokainsüchtig bin, dann brauche ich Therapie. Ganz einfach. Wenn ich Sucht habe, dann brauche ich Hilfe. Das war meine Erkenntnis. Und Sucht hat viel mit Lügen zu tun. Ich habe mich jahrelang belogen. Im Sinn von, das wird schon besser. Und wenn ich dann heirate, dann geht's schon. Und wenn ich mich nur genug anstrenge, dann kriege ich es in den Griff. Und wenn ich, ja, bis an den Punkt, wo ich einfach eingestehen musste, es wird mich kaputt machen. Das ist die Wahrheit. Und ich habe heute eine Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und ich habe mich für das Richtige entschieden. Und dann, ja, dann habe ich jemand gesucht, bis ich gefunden habe, einen Ort, wo man mich begleitet hat.
Das ist also der Wendepunkt gewesen in Ihrem Leben. Da fing es dann an, sich zu ändern. Darüber vielleicht dann gleich ein bisschen mehr. Aber kehren wir jetzt doch nochmal an den Anfang zurück. Sie haben sehr öffentlich von Ihrer Pornografiesucht auch gesprochen. Und ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn wir Sie bitten, dass Sie jetzt vielleicht uns erzählen, wie sind Sie überhaupt da hineingerutscht? In welchem Alter waren Sie? Was waren die Wege und was waren die Gründe, warum Sie damit angefangen haben und genau, warum Sie sich da immer tiefer hinein verstrickt haben?
Genau, so mein Erstkontakt war etwa mit 16. Da habe ich bei jemandem in der Umgebung, in einem Versteck, Sexheftchen gefunden. Im Rückblick würde man sagen, ja, ganz harmlos, Playboy. Aber das war eigentlich der Anfang. Für mich ich spürte einen unglaublichen Sog. Ich weiß jetzt, wo das ist und ich muss das irgendwie immer wieder aufsuchen. Und das spürte ich schon irgendwie als gläubiger Christ. Ich will das nicht, aber ich kann nicht anders. Ich muss immer wieder dahin. Irgendwann waren die Heftchen weg, dann war ich auch wieder ganz frei, das war auch kein Problem, aber ich spürte schon eigentlich diese Intensität. Warum auch immer, ich fühlte mich unglaublich angezogen. Und angefangen hat dann das Problem wieder, als ich mit 22 von zu Hause ausgezogen bin, mir ein eigenes Internet zugelegt habe, einen eigenen Computer, und da war eigentlich zum ersten Mal so richtig die Möglichkeit. Und da begann es dann eigentlich so in unregelmäßigen Abständen, dass ich Pornografie konsumierte.
Mit 22, sagen Sie, war das schon die Zeit des Handys oder ist das noch vor der Zeit des Handys gewesen?
Also ich bin erst gerade 45 geworden, das heißt, das ist schon eine Weile zurück. Damals, ich bin noch ganz ohne Handy und ohne Internet aufgewachsen. Ja, das gab es wirklich noch nicht. Das Handy ist dann wirklich so mit meinen 20er dazugekommen. Ich habe mir das Handy mit 20 gekauft. Aber das war noch ein Tastenhandy. Das war noch gar kein Problem, so in dem Sinn.
Das ist dann ja, wenn Sie sagen, mit dem zugelegten Internet und der Verfügbarkeit, dass man dann das Ganze unkontrolliert wahrscheinlich dann irgendwie auch dann daran kommt. Das Handy ist damit ja eigentlich eine noch niederschwelligere Möglichkeit, auf diese Sachen zuzugreifen. In dem Sinne auch eine größere Gefahr, oder? Für Menschen
von
heute.
Ja, genau. Man spricht in der Fachwelt von den AAA, also 3A, AAA. Die Anonymity, also die Anonymität, ist ein Faktor, das vorher nicht so war. Also jetzt kann ich ganz heimlich, niemand sieht mich, ich muss in keinen Laden, keinen Kiosk, keine Zeitschriftenverkauf. Ich kann ganz anonym, ja. Und dann ist die Affordability, also es kostet kaum etwas. All die Videos, die kosteten Geld, die ich sich kaufen musste. Heute kann man sich sehr viel Material besorgen, ohne dass man irgendeinen Cent ausgibt. Und dann ist auch die Accessibility, also die Zugänglichkeit, und das hat sich um ein Zigfaches verändert. Also heute hat man eigentlich immer, jederzeit, wo man ist, Zugang zu pornografischen Inhalten. Und das überfordert eigentlich uns Menschen. Niemand ist 24 Stunden immer so stark, dass er sagt, ich will das nicht schauen. Es kommt der Moment, wo wir versucht sind. Vielleicht nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, aber das hat etwas grundsätzlich verändert. Also das Handy kreiert etwas ganz Neues, eine ganz neue Problematik, die wir so nicht hatten.
Kehren wir nochmal zurück auch jetzt zu Ihrer eigenen Biografie. Sie sind also dann diesen Weg gegangen. Sie haben dann so mit mal mehr, mal weniger, haben Sie so gesagt. Es ist ein bisschen schwierig, sich was darunter vorzustellen. Wie sieht denn mal mehr, mal weniger aus? Ist das und versucht man das auch zu verheimlichen, oder ist das eigentlich unter Jungs so eine Sache, das macht man halt und das machen alle und darüber redet man auch?
So wie ich das feststelle, ist heute, das macht man halt so. Aber zu meiner Zeit war das eine heimliche Sache, die man eigentlich nicht so geteilt hat. Da haben wir sich sehr geschämt. Mal mehr, mal weniger, das heißt für mich, ich hatte vielleicht am Computer vielleicht alle zwei Wochen einen Rückfall, wo ich Pornos konsumiert habe. Dann habe ich wieder aus Überzeugung gesagt, nein, das will ich nicht. Das ist nicht, was ich aus meinem Glauben heraus, aus Überzeugung anschauen will. Und habe mich da wieder ganz bewusst getrennt von dem. Und da gab es auch eine Phase, da habe ich über ein halbes Jahr nichts konsumiert. Und da gab es dann wieder Phasen, da habe ich täglich Pornos konsumiert. Und da gab es dann so verschiedene Phasen. Aber eigentlich mit der Zeit wurde das eigentlich eher intensiver und vor allem unkontrollierter.
Das ist wirklich fast ein bisschen besorgniserregend, wenn Sie das so erzählen, denn dieses, gerade wenn Sie auch sagen, ein halbes Jahr lang gar nicht und dann doch wieder, man kann sich ganz schön lange betrügen auf diesem Weg, dass man da, oder? Wenn es so lange Phasen gibt, wo man wirklich abstinent sein kann und ja, das Gefühl hat, man hat die Sache im Griff.
Ja, genau. Also es hat sicher auch Momente gegeben, da hatte ich ja wirklich aussteigen können, wenn ich gewusst hätte, mit was ich es eigentlich zu tun habe. Aber man muss vielleicht noch erklären, es gibt Menschen mit einem Suchtpotenzial und Menschen, die haben ein kleineres Suchtpotenzial. Und ich gehöre zur ersten Kategorie. So, für diese Menschen ist es besonders schwierig, sich abzugrenzen von Dingen, die süchtig machen. Und deshalb bin ich da auch immer wieder reingerutscht, wurde dann auch eben richtig süchtig. Man muss ja zuerst süchtig werden. Also es gibt schon Menschen, die haben ein so hohes Suchtpotenzial, dass sie von Beginn an süchtig sind. Grundsätzlich kann jeder Mensch süchtig werden, der über eine längere Zeit etwas süchtig Machendes konsumiert. Mhm. Und man betrügt sich lange und denkt, ja, ich kann das kontrollieren, aber man kann eigentlich eine ganz einfache Prüfung machen und sagen, okay, ein Monat ganz ohne, ein Monat Abstinenz, und da merkt man dann sehr schnell, wo man steht. Weil wenn man das nicht kann, warum eigentlich nicht? Ein Monat ohne Facebook oder ohne Instagram oder ohne und man schafft das nicht, dann muss man sich schon die Frage stellen, bin ich dann eigentlich süchtig? Und das genau gleiche gilt eben auch für Pornografie. Mhm.
Nun haben Sie auch schon das nächste Stichwort genannt, und zwar den Glauben. Sind Sie im Glauben aufgewachsen? Kommen Sie aus einem christlichen Hintergrund? Wussten Sie von der moralischen Dimension her, dass es nicht gut ist, das zu tun?
Genau, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, bin freikirchlich aufgewachsen, habe mit 9 Jahren eben so eine Begegnung mit Jesus gehabt, wo ich ihn ganz bewusst in mein Leben aufgenommen habe. Und ja, ich wusste irgendwie, nicht, dass ich in einer sehr moralischen Kirche aufgewachsen bin, wo man das mir so eingebläut hat, aber ich wusste es einfach. Es ist nicht in Ordnung. Und ich spürte es voran, weil wahrscheinlich der Heilige Geist mir mitteilte, das geht nicht. So, also das war für mich ein klares Empfinden. Ich wusste das, ja.
Und dann das andere, was Sie angedeutet haben. Sie sagten den Satz, da wusste ich noch nicht, was das eigentliche Problem ist. Herr Christian Jungo, was ist denn das eigentliche Problem hinter Ihrer Sucht gewesen? Oder ist es ein allgemeines Problem? Vielleicht fangen Sie mit dem Ihrigen an. Und wenn es ein allgemeines ist, können Sie es dann ja ausführen.
Ja, genau. Bei der Sucht geht es ja um Gefühle. Im Ende geht es um Gefühle. Man will, zum Beispiel mit dem Alkohol, man will sich ein gutes, man will Sorgen vergessen, das sind negative Gefühle. Oder man will gute Gefühle, in Stimmung kommen. Es geht immer um Gefühle. Also man wird nicht eigentlich süchtig nach einem Stoff, sondern es geht um die Psyche, um Gefühle. Und da liegt eben auch etwas tiefer. Ja, Menschen, die innere Traumas erlebt haben, also vielleicht eine schwierigere Kindheit hatten oder Verlust erlebt haben durch Scheidung, oder die haben auch eine höhere innere Suche nach Liebe und Geborgenheit oder was auch immer, Sicherheit, das sind Gefühle. Ja, und bei mir war es eben auch so, dass ich in mir eigentlich eine Leere empfand. Ich wusste nicht, ob ich liebenswert bin. Ich wusste nicht, ob ich wichtig bin. Meine Identität war irgendwie sehr instabil. Und ich wusste es vielleicht, wenn ich gelobt wurde oder etwas erfolgreich gemacht habe, aber dann war es wieder weg. Und irgendwie hat mir das etwas gegeben. Und ich würde mal sagen, dass es etwas tiefer liegende sind eigentlich, ich möchte ein gutes Gefühl haben. Und das konnte ich jetzt eben auch mit den Pornos erreichen. Es geht eigentlich dann nicht nur um die Sucht, oder vielleicht ist es dann das Verhalten, ist dann eigentlich nur etwas Äußerliches, aber unter dem Eisberg, ja, den wir nicht sehen, da ist etwas viel Tieferes verborgen. Nämlich bei mir war es diese Sehnsucht nach, ich weiß nicht, wer ich bin. Und ich weiß nicht, ob ich liebenswert bin. Und dieser Schrei, der war lange gar nicht hörbar, aber der war spürbar. Und das war eigentlich dann das Tieferliegende.
Der Kampf, dann sich aus dieser Sucht zu befreien. Sie haben gesagt, Sie haben irgendwann erkannt, Sie stecken in einer Sucht drin, haben dann auch vielleicht dieses Problem so langsam kennengelernt oder so ein bisschen erfasst. Wie war dieser Weg von der Einsicht, ich bin süchtig, hin zu dem Punkt, dass Sie schreiben können in Ihren Zeugnissen, heute bin ich ganz frei?
Ja, ich versuche das kurz zu halten. Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich habe dann das erst meine Frau bekannt, dann habe ich Hilfe gefunden. Dann wurde ich gut ein Jahr lang begleitet. Ich konnte dann abstinent leben, aber ich fühlte mich eben nicht frei. Das war eine andere Kategorie. Ich merkte dann eben, ich bin nicht frei. Und dann hatte ich so nach 3/4 Jahren heftige Rückfälle. Ich ließ mich einfach gehen, ich hatte alles aufgebaut mit Filter, mit Unterstützung, mit Gelübden und hatte heftige Kämpfe widerstanden. Und da ließ ich alles fallen und habe einfach wieder, bin zurück in meine Pornosucht. Und da hat mich eine unglaubliche Hoffnungslosigkeit gepackt und ich dachte, ich bin untherapierbar. Ich muss wahrscheinlich so bleiben. Und wenn man keine Hoffnung mehr hat oder kaum noch, dann greift man zu der letzten Hoffnung, die man noch hat, und das war Jesus in meinem Leben. Und da bin ich in mein Schlafzimmer, bin auf die Knie und habe zu Jesus geschrien, habe gesagt, Jesus, ich weiß, dass du lebst, ich glaube an dich. Ich bitte auch nicht mehr um Vergebung, weil ich weiß, dass du mir vergibst, aber ich brauche ein Wunder. Sonst muss ich so bleiben. Und da bin ich aufgestanden, habe die Bibel aufgeschlagen. Und da habe ich dann, glaube ich, Hesekiel 36 gelesen. Da steht, Gott spricht zu seinem Volk und sagt, ich werde euch von euren Götterbildern wegholen und ihr werdet die Götzenbilder von euch werfen und ich werde euch heilen von eurer Rückfälligkeit und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und ich wusste in dem Moment, das meint mich. Das war so eine so klare Erfahrung. Ich wusste, etwas wird passieren, aber es passierte in dem Moment eigentlich noch nicht viel. So bin ich dann wieder zu meinem Seelsorger, habe ihm alles gebeichtet, gesagt, so und so sieht es aus. Und ich bin eigentlich ziemlich in der Scheiße, ich weiß nicht, wie raus. Und dann haben sie als Kirche für mich gebetet, am Sonntagmorgen. Und da habe ich gemerkt, doch, das war gut. Aber ich dachte, ja, wie lange hält das an? Ja, ich spürte eine tiefe Unsicherheit in mir. Ich fühlte mich gereinigt, die Sünden waren weg, das war wieder alles okay, aber ich dachte in mir, das wird nicht halten, weil ich kannte mich. Und nach 3 Wochen von dem Erlebnis an, da hatte ich nochmals so ein Erlebnis, wo ich realisierte, mein Herz muss sich verändern. Hier drin ist das Problem. Ich bin das Problem, nicht die Pornos. Das ist eigentlich, ist auch ein Problem, aber es ist nicht eigentlich das Problem, bin ich. Ich gehe zurück. Ich brauche Veränderung. Das ist der Punkt. Und da habe ich angefangen, zu Gott zu schreien, zu sagen, Herr, ich brauche ein neues Herz. Ich weiß gar nicht, was mein Problem ist. Ich brauche eine Veränderung und ich kann mir nicht helfen. Und da habe ich sicher eine Woche lang Gott gesucht, bin spazieren gegangen, habe zu Gott geschrien, gebetet. Und nach dieser, auf so einem Spaziergang nach einer Woche, da hatte ich so eine Begegnung mit Gott, die war irgendwie ganz unspektakulär und doch sehr spektakulär, weil ich spürte plötzlich, wie wenn ein Schalter umgelegt wurde in meinem Inneren und ich wusste, jetzt kommt etwas Neues, ich bin frei. Und von da an hatte ich überhaupt keine Versuchung mehr, 1 Jahr lang keine Versuchung, keine Gedanken, ich brauchte keinen Filter, ich hatte keine Zwänge mehr, ich hatte keine Rückfälle. War einfach, und in dem Moment, als ich da stand, dieses Erlebnis hatte, da hörte ich die Stimme von Gott in meinem Inneren und er sagt mir, Christian, du suchst nach Liebe am falschen Ort. Ich bin diese Liebe. Und da begann dann eigentlich wie dieser Wechsel von, was ist denn eigentlich mein Problem? Ich suche Liebe. Und Gott ist es. Und ich weiß es ja eigentlich seit meiner Kindheit. Aber ich habe es trotzdem am falschen Ort gesucht. Und da begann eine sehr schöne Reise, Gott zu entdecken. Aber Sie haben nach Rückfällen gefragt und das war, ist tatsächlich so. Ich hatte dann nach einem Jahr, ich war dann noch in Amerika, hatte eine gute Zeit dort, bin zurückgekommen in die Schweiz. Und nach einem Jahr hatte ich dann einen Rückfall. Und ich dachte, Mensch, was bin ich für ein Idiot, jetzt habe ich alles verspielt. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr süchtig. Ich habe einen Fehler gemacht, aber es fühlt sich nicht gleich an. Ich muss das Zeug nicht mehr tun. Ich habe gemerkt, das ist nicht mehr dasselbe. Und von da an habe ich wirklich gelernt, anders zu leben. Und da kam wirklich eine unglaubliche Freiheit. Und Freiheit ist für mich eben so definiert, Freiheit heißt nicht, ich kann jetzt mit dem Feuer spielen, ohne zu brennen. Freiheit heißt, ich muss nicht mehr mit dem Feuer spielen. Und das ist für mich Freiheit. Und das erlebe ich bis heute, das ist jetzt über 11 Jahre her, dass ich mit Pornos nicht mehr spielen muss. Aber ich kann nicht damit spielen. Das ist die andere Seite.
Sie haben tatsächlich ein Wunder erlebt. Sie wurden wirklich verwandelt. Und dann haben Sie so schön gesagt, da begann eine Reise, auf der Sie Gott besser oder kennengelernt haben. Wie war diese Reise? Was war das für eine Reise?
Genau, das war ja diese Aussage Gottes in mein Leben, du suchst nach Liebe am falschen Ort, ich bin diese Liebe. Und schon ein halbes Jahr zuvor, da hatte ich so eine Losung gezogen, das war bei uns in der Kirche Tradition, dass wir zu Neujahr so einen Bibelvers ziehen. Und da stand drauf, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich dachte sofort, nein, das hat Gott zu Jesus gesagt. Das darf man nicht einfach so irgendjemandem geben. Ja, das ist ein Vers für Jesus. Und zweitens, das kam so wie aus meinem Inneren heraus, zweitens, mich kann man nicht lieben. Und drittens, Gott kann nicht Freude an mir haben, weil ich bin ein sündiger Mensch. Wie will er dann Freude an mir haben? Und dann habe ich das eigentlich wieder, ich habe den Vers mitgenommen, aber in mir entstand diese Sehnsucht. Eigentlich wünschte ich mir, dass Gott über mir genau das sagen könnte. Und ich weiß es nicht in meinem Inneren. Und ich wünschte zutiefst diese Erkenntnis, diese Erfahrung, Gott meint mich. Ich bin kein Zufall. Und er ist zufrieden mit mir. Er will mich. Und da war ich eben in Amerika in diesem Jahr, wo ich diese Freiheit erlebe, Und da war ich in dieser Jüngerschaftsschule oder diesen Bibelschule, wie man das auch immer nennen will. Und da ging es stark um diese Themen, Gott liebt dich und um Identität. Und für mich war das schwierig zu fassen, weil ich konnte es mit meinem Verstand verstehen, aber nicht mit meinem Herzen. Und das spürte ich ganz stark. Da war irgendeine Differenz. Ich konnte es verstehen, aber nicht fühlen. Und da begann dann Gott mir zu begegnen in verschiedenen Begegnungen, wo ich plötzlich spürte in meinem Inneren, Gott ist mein Vater. Und das war für mich vor allem eine ganz neue Erkenntnis, weil meine Beziehung zu meinem irdischen Vater war sehr schwierig und sehr kühl. Und sagen wir so, ich hatte plötzlich einen Vater, der für mich da ist. Gott ist mein Vater. Und dabei gar nicht eine Beziehung mit Gott und sagte, okay, Herr, bis jetzt war ich bekehrt, getauft und was auch immer Christ, aber jetzt möchte ich auch noch eine Beziehung zu dir und ich möchte dich kennenlernen. Das war mein Gebet, sagte ich, Vater, ich kenne dich nicht. Wenn du mein Vater bist, ich bin dein Sohn, ich will dich kennenlernen. So, und da begann eine wunderbare Reise für mich und eines dieser stärksten Erlebnisse war dann, eines Morgens, als ich in der Küche saß und betete und ich sagte einfach, Vater, Papa, hier bin ich, ich gehöre ganz dir. Und in dem Moment füllt die Gegenwart Gottes den Raum und überschüttet mich eine riesige Liebe. Ich beginne zu weinen, ich beginne zu lachen, ich weiß gar nicht, was passiert, aber ich bin so tief berührt von dieser Liebe und tief in mir drin spüre ich, er meint mich. Er meint mich. Und am nächsten Tag war das genau gleiche Erlebnis. Diese intensive Nähe und vollkommene Liebe. Und ich beginne zu weinen und ich spüre, er meint mich. Mich. Von Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen, er meint mich. Und das hat mich, und das habe ich über mehrere Tage, habe ich immer wieder diese Begegnung mit dem Vater, mit dieser Liebe. Und dann hat das langsam aufgehört. Und das irritierte mich, weil ich wollte das eigentlich nicht mehr loslassen. Aber dann spürte ich, etwas in mir war neu. Tief in mir war diese Gewissheit, ich bin sein geliebter Sohn und Gott hat Freude an mir. Also Gott hat auf eine andere Weise beantwortet, diese Frage, aber ich spürte, und das hat mein ganzes Selbstwert verändert, es hat meine Weise verändert, wie ich die Welt sehe, es hat meine Weise verändert, wie ich Menschen sehe. Das hat mich dann auch dazu veranlasst, noch meinen Job an den Nagel zu hängen, um Theologie zu studieren, Pastor zu werden und eben auch dieses Escape aufzubauen. So, genau, kurz meine Geschichte.
Wow, danke dafür. Danke für Ihre Offenheit. Das ist wirklich sehr, sehr berührend und macht wirklich Hoffnung, wenn man das hört. Denn ich kann mir vorstellen, dass wenn man in so einer Situation drinsteckt und da diese Rückfälle vielleicht auch erlebt und da so ringt, dass man da auch den Zweifel hat, ob es überhaupt jemals gut werden kann. Aber Sie sind ein lebendes Beispiel dafür, dass es wirklich gut werden kann. Also würden Sie sagen, es heißt nicht einmal süchtiger, immer süchtiger, sondern man kann wirklich ganz heil werden.
Ja, das würde ich sagen. Also zumindest habe ich das so erlebt. Und ja, es gibt auch ein Suchtgedächtnis, das auch ich noch habe, aber ich bin nicht mehr süchtig. Also diese Erfahrung habe ich nicht mehr. Also ich würde das nicht bestätigen, einmal süchtig, immer süchtig, zumindest für Jesus ist es möglich, wirklich frei zu werden. Und ich habe verschiedenste Männer, die ich begleitet habe, die Ähnliches bezeugen und erlebt haben, dass sie wirklich ein ganz neues Leben begonnen haben. Und das soll Mut machen, weil ich hatte keine Hoffnung für mich. Ich hatte wirklich keine Hoffnung, dass sich je etwas ändern könnte in meinem Leben. Aber Gott kann.
Und davon haben Sie auch Zeugnis gegeben in vielfältiger Form. Sie haben das sehr öffentlich gemacht, wie auch jetzt hier. Und angesichts der Tatsache, dass das doch ein sehr heißes Thema einfach ist, was es vielleicht auch nicht. Wie reagieren die Menschen darauf als Pastor, als Theologe, als Familienvater, wenn Sie davon sprechen, dass Sie mal pornografiesüchtig waren? Erleben Sie Zurückweisung und Verurteilung oder was für Reaktionen kommen Ihnen da entgegen?
Grundsätzlich positiv, also auch von der säkularen Welt, aber auch sehr unterschiedlich. Manche sind einfach dann eher peinlich berührt und wissen nicht, wie man jetzt das Thema wieder beendet. Und andere stellen interessiert Fragen. Als Pastor würde ich sagen, gibt es mir eben auch Zugang. Also wenn mein Pastor so eine Geschichte hat, dann kann ich auch meine Geschichte erzählen. Also das ist eine Hoffnung, die ich verkörpere, weil Gott Hoffnung schenkt. Und es gibt aber auch eben Menschen, die sich dann lieber zurückziehen, weil irgendwie spüren sie, das geht ihnen zu nahe.
Wie ist es denn mit Menschen, also stellen die Frage mal eben als eine Person des öffentlichen Lebens, also wenn man nicht in der Situation ist, dass diese Geschichte hinter einem liegt, sondern dass man irgendwie noch drin steckt und man ist möglicherweise auch eine Person des öffentlichen Lebens, gibt es da Möglichkeiten, auch Hilfe zu kriegen, wo man dann halt nicht stigmatisiert und abgeschossen wird?
Ja, das gibt es. Natürlich nicht wie Sander mehr. Aber es gibt jetzt zum Beispiel in der Schweiz, weiß ich, da gibt es die porno-frei.ch Webseite. Da sind verschiedene Angebote platziert, wo Menschen Hilfe finden können. Und ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland ist, aber ich glaube, das Weiße Kreuz Deutschland hat auch Hilfestellungen. Aber es gibt solche Hilfestellungen, man muss dann einfach auch bereit sein, einen gewissen Weg zu gehen oder einen gewissen Preis zu zahlen.
Einen Preis zu zahlen?
Ja, der Preis ist manchmal dann halt, die Sucht zu bekämpfen kostet etwas. Und da begegnen viele eigentlich sich selbst und denken, naja, es ist ja nicht so schlimm. Es ist mühsam, frei zu werden. Ich bleibe noch ein bisschen in meiner Sucht. Das meine ich damit.
Was ist denn, okay, jetzt muss ich, also ich glaube, ich habe alle Fragen jetzt gestellt. Jetzt, worauf ich jetzt noch irgendwie eingehen würde, genau, ich habe auf Ihrer Website gesehen, Herr Christian Jungo, das ist auf der Seite von Escape. Gibt es auch ein Angebot für Frauen? Wir haben jetzt natürlich vermehrt über Männer gesprochen, weil das ein Problem ist, dass mehr mit Männern assoziiert wird und öfter in diesem Bereich auch thematisiert wird. Gibt es auch eine Betroffenheit von Frauen? Sie haben auch die Zahlen genannt von 2008, da waren auch Mädchen von betroffen, weniger als Jungs. Wie schätzen Sie das ein und wie äußert sich das bei Mädchen und bei Frauen?
Okay.
Beziehungsweise können Sie was dazu sagen oder wollen Sie das?
Ich kann schon etwas dazu sagen, also ich weiß nicht genau, wie sich das bei Frauen auswirkt oder so.
Okay.
Aber ein Problem ist eigentlich, dass es ein als typisches Männerproblem stigmatisiert wird. Und das ist eben problematisch für betroffene Frauen. Ja. Das wird noch zusätzlich schambeladen. Also zudem, dass ich so etwas tue und nicht mehr kontrollieren kann, habe ich noch ein Männerproblem. Verstehen Sie die Problematik? Und das müssen wir eigentlich grundsätzlich brechen. Das ist nicht so. Es ist kein Männerproblem mehr. Und wahrscheinlich auch nie ein Männerproblem. Auch wenn mehr Männer damit Mühe haben.
Was gibt es denn für andere, sagen wir mal, Tabus, Probleme in diesem Bereich, wo Sie sehen, das müsste gebrochen werden, damit da ein vernünftiger und ein zielgerichteter gesellschaftlicher Umgang mit dem Thema erreicht werden kann?
Man hat das eigentlich ganz breit akzeptiert. Die jungen Leute, die müssen halt, das ist ihre Sexualität, Pornografie ist kein Problem, die können das schon gut unterscheiden. Das gehört halt dazu und das empfinde ich ein Problem. Und eben auch in Fachkreisen, das finde ich noch problematischer, wird teilweise ein Weltbild gesehen, da, wo man sagt, ja, das gehört zum freiheitlichen Leben. Also jeder kann selbstbestimmt sich als Pornodarstellerin darstellen und jeder kann selbstbestimmt das konsumieren. Warum soll man nicht? Ja, alles, was glücklich macht, ist gut. So. Und das finde ich grundsätzlich problematisch, weil es verharmlost und negiert eigentlich, dass es süchtig machend ist und dass hier Menschen missbraucht werden. Und das geht eigentlich nicht. Das macht Lügen, das sind Lügen, die weit verbreitet sind in unserer Gesellschaft. Und da wünsche ich mir schon, dass irgendwann mal ein Umdenken kommt, auch im Gesundheitswesen oder im Jugendschutz. Da wird viel zu wenig unternommen. Das macht mich eigentlich ziemlich wütend.
Und wie ist es in kirchlichen Kreisen, also im kirchlichen Bereich, sowohl jetzt mal im evangelischen, den Sie wahrscheinlich freikirchlich, den Sie besser kennen, aber vielleicht auch im katholischen, da werden Sie sicherlich auch Berührungspunkte haben.
Ich sehe immer noch eigentlich eine relativ große Hilflosigkeit. Das heißt, auch weil teilweise auch Leiter Betroffene sind, wie will man helfen, wenn man selber es nicht lebt, will man das Thema lieber nicht ansprechen. Das ist eine Sache, und zum anderen fehlt dann irgendwie auch die Sprache dafür. Einfach sagen, das sollst du nicht tun, ist noch keine Hilfestellung. Was können wir tun, um eine Sprache zu bekommen, um wirklich Hilfestellungen zu bieten? Da muss man schon irgendwie eine Kultur schaffen, die darüber sprechen kann. Und das sehe ich noch nicht überall so. Es ist eine gewisse Veränderung da, aber ich sehe immer noch eine große Sprachlosigkeit. Also Seelsorger, die vielleicht Leuten raten, ja, tu es einfach nicht mehr. Ja, wir bringen es ans Kreuz, wir beten um Vergebung und dann war es das schon. Das ist eben eine zu kurze Hilfestellung. Da braucht es eben mehr, wenn Menschen eine Sucht haben. Und solange wir nicht verstehen, dass es eine Sucht ist, sondern nur verstehen, es ist eine Sünde, dann werden wir auch nur die Sünde behandeln und nicht die Sucht. Und da sehe ich eigentlich grundsätzlich ein Problem in den christlichen Kreisen, dass wir es einfach als Sünde verstehen und erkennen, das ist so, aber es hat eben auch mit einer Sucht zu tun. Und da braucht es andere Maßnahmen, um zu helfen.
Die Sie ergreifen und vermitteln mit diesem Coaching-Service, diesem Coaching-Dienst Escape. Ist das richtig?
Genau.
Genau. Ja. Der Name Escape ist irgendwie sprechend, aber da gibt es bestimmt noch einen Hintergrund zu. Warum haben Sie das Ganze Escape genannt?
Genau, als ich mir Gedanken gemacht habe, da habe ich auch ein Theologiepapier geschrieben über die Unzucht, Porneia. Und da bin ich eben auf im 1. Korinther 6 auf eine Stelle gestoßen, wo Paulus sagt, flieht die Unzucht, ja, escape. Und deshalb habe ich dann gedacht, ja, okay, das ist ein gutes Escape, flieht die Unzucht. Das ist eigentlich so der Brand geworden.
Herr Christian Jungo, ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Wie ist es mit Pornografiesucht und Ehe? Sie haben das aus Ihrer Erfahrung ein bisschen geschildert. Es gibt viele Ehemänner, Ehefrauen, die davon offensichtlich auch betroffen sind. Wie kann man damit gut umgehen innerhalb einer Ehe?
Grundsätzlich, ich bin tief davon überzeugt, es beginnt eigentlich, wenn jemand wirklich frei werden will, da muss man zuerst mal ganz ehrlich mit sich sein. Und wirklich wollen. Als zweites glaube ich auch, dass eine Ehe immer auch auf Wahrheit gebaut ist. Also den Ehepartner gar nicht einzuweihen, das finde ich nicht möglich. Aber das hat vielleicht auch Konsequenzen. Ja, gewisse Geschichten haben mit einer Scheidung geendet. Aber ich denke, Wahrheit ist besser als Lüge. Was immer die Konsequenz ist. Und als zweites, die Ehefrau hat je nachdem vielleicht auch nötig, jemanden zur Seite zu holen, die ihr beisteht in dem ganzen Prozess. Was ich nicht als hilfreich empfinde, ist, wenn die Frau zur Rechenschaftspartnerin wird, weil dann hat sie eigentlich eine Befangenheit. Sie ist Ehefrau und irgendwie auch Lebensberaterin und das geht nicht. Und da ist meine Weisung dann meistens die, dass ich sage, die Frau darf immer fragen, wenn sie es wissen will, aber Rechenschaft soll man besser mit jemand anderem ablegen. Also, dass man ein Versprechen ablegt, liebe Frau, ich nehme mir einen professionellen Coach, wo ich das angehe. Wenn du wissen willst, wie es in meinem Leben ausschaut, ich, ich werde dir ehrlich antworten. Aber manchmal, wenn die Abmachung ist, du musst mir jedes Mal jeden Rückfall sagen, dann wird die Ehe ganz schwierig. Dann kannst du nicht mehr leben, weil du jedes Mal die Botschaft bekommst, ich bin wertlos. Das ist schwierig zu verarbeiten. Man kann nicht gleichzeitig Ehepartner und Rechenschaftspartner sein. Das beißt sich dann einfach. Und da merke ich, meistens geht das nicht rückfallfrei. Also die Leute, die da frei werden wollen, die haben meistens auch Kämpfe und eine längere Phase, in denen es nicht nur immer gut läuft. Und das ist dann eben sehr entmutigend für eine Frau oder für einen Partner, wenn man merkt, also das Gefühl bekommt, die Person, also mein Mann gibt sich gar keine Mühe. Und das ist dann eigentlich meine Weisung, dass sie da besser es auslagern. Also, ja, ist es so verständlich?
Sehr verständlich. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Christian Jungo, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier Zeugnis gegeben haben von Ihrem Leben, dass Sie von Ihren eigenen Erfahrungen mit Pornografiesucht erzählt haben, von Ihrem Weg, der da auch rausgeführt hat, beziehungsweise wo Sie herausgeführt wurden dann auch ein Stück weit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können alle Infos über Escape, den Schweizer Coaching-Dienst, den Christian Jungo gegründet hat, den können Sie auf unserer Internetseite horeb.org finden mit Link und Kontaktmöglichkeiten. Es gibt auch ein deutsches Pendant dazu, Free Indeed. Auch diese Möglichkeit werden wir Ihnen auf unserer Internetseite hinterlegen. Dann haben Sie ein zweifaches Angebot, wohin Sie sich um Hilfe an jemanden wenden möchten. Außerdem auch der Hinweis auf die Möglichkeiten, die Sendung auf unserer Internetseite noch einmal nachzuhören oder sie herunterzuladen und weiterzugeben. Schauen Sie einfach vorbei auf horeb.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs Null die Sendung Escape, ausgebrochen aus dem Käfig der Pornografiesucht mit Christian Jungo. Soweit mal der Werbeblock in Anführungszeichen. Herr Christian Jungo, ich hatte mir so gedacht, dass es vielleicht ganz schön wäre, wenn wir die Sendung heute mit einem Gebet beschließen. Wären Sie bereit, ein Gebet für die Menschen zu sprechen, die jetzt zuhören und vielleicht auch in irgendeiner Weise von diesem Problem berührt sind?
Das mache ich gerne, sehr gerne.
Danke.
Ja. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für deine Barmherzigkeit und Liebe. Und du kennst unsere Herzen. Und du hast deinen Sohn gesandt, um eine verlorene Welt zu retten. Und du siehst, was ich so viele Menschen verrennt haben, in der Suche nach Liebe, in der Suche nach Freude, in der Suche nach Leben und sind am falschen Ort gelandet. Und ich bete für diese Menschen, dass du ihnen begegnest, dass sie deine Liebe, deine Kraft erfahren können, dass sie die Entscheidung treffen können, ein neues Leben zu beginnen. Ich bitte dich im Namen Jesu. Amen.
Amen. Haben Sie tausendmal Dank dafür, für alles, für diese ganze Sendung. Und Ihnen wünschen wir jetzt alles Gute, Gottes reichen Segen für den weiteren Dienst, diesen wichtigen Dienst, den Sie tun. Danke Ihnen und einen ganz herzlichen Gruß in die Schweiz.
Ja, danke auch. Es war mir eine Freude. Ich habe jetzt länger keine Interviews mehr gegeben, weil ich auch reduzieren wollte. Aber da hatte ich wirklich ein Ja hier gerne. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Genau. Möge es ein Segen sein.
Möge es das sein. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer. Und auch ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Das war der Kurs Null bei Radio Horeb mit einer Sendung über Pornografiesucht. Escape, ausgebrochen aus dem Käfig der Pornografiesucht mit Christian Jungo. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihr Dranbleiben und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.